Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Sportwetten-Podcast. Mein Name ist wieder Alex Troika und ich darf einen alten Bekannten wieder begrüßen. Julius Eid hat mal wieder Zeit gefunden für uns. Julius, endlich bist du zurück hier im Podcast. Willkommen, welcome back. Hast du uns vermisst, mich vor allem.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin. Ich habe dich vermisst und ich freue mich, sagen zu können, jetzt wieder und eigentlich wie immer an meiner Seite Alex Troika, um bei meiner Anmoderation zu bleiben, die wir jetzt auch hoffentlich wieder ein bisschen häufiger hören werden. Hat in den letzten Tagen, eben auch bei dieser hohen Aufnahmefrequenz, für mich leider nicht ganz gepasst, weil ich eben für andere EM-bezogene Jobs im Einsatz bin auch und da tagsüber einfach die Zeit nicht gefunden habe. Wie gesagt, Herr Mensch, wir wollen auf jeden Fall pünktlich die Folgen draußen haben, dass es auch immer ein bisschen Vorlauf gibt. Christian Bernhard hat mich ja herausragend vertreten. Und da hatten wir eben auch die Möglichkeit, aber ich meine, als Italien-Experte gibt es jetzt eben auch nichts mehr zu besprechen bei dieser EM. Und deswegen bin ich zurück, ne?
Der musste sein, die kleine Spitze. Ich hoffe, Christian hört mit, damit er die mitbekommen hat. Ja, auf jeden Fall schön, dass wir in gewohnter Stellung hier wieder sind, in gewohnter, das gewohnte Duo, das dynamische oder vielleicht auch weniger dynamische, muss jeder für sich selbst wissen. Aber ja, alles wieder back to normal. Wir besprechen, Julius, den zweiten Teil des Achtelfinales. Wir hatten ja den ersten Teil, Christian und ich, besprochen, die ersten vier Achtelfinals. Es folgen aber noch vier oder fehlen noch vier und die folgen heute. Das sind die Achtelfinals Frankreich gegen Belgien, Portugal, Slowenien, Rumänien, Niederlande und Österreich, Türkei. Also die Spiele am Montag und am Dienstag, die besprechen wir heute. Und ich will dir deine Moderationsrolle ja eigentlich gar nicht abspenstig machen oder wegnehmen, auch wenn es Spaß gemacht hat. Aber ich bin immer froh, ein bisschen weniger reden müssen, weil man hört es noch ein bisschen. Ich bin immer noch ziemlich erkältungstechnisch angeschlagen. Von daher gebe ich gern die Moderationsrolle wieder an dich ab. Aber ich wollte dich willkommen heißen, Julius.
Ja, danke schön erstmal. Das hat mich sehr gefreut, dass ich hier erstmal wieder willkommen geheißen wurde. Bevor wir ins Thema gehen, würde ich sagen, mache ich dann noch ein paar kurze Hinweise zu Beginn direkt und schlüpfe wieder in meine gewohnte Rolle und sage einmal, dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also unser Vorwort. Und jetzt im altbekannten Team vier Achtelfinals noch zu besprechen. Zwei sind gespielt zum Zeitpunkt der Aufnahme. So transparent müssen und können wir ja sein, weil diese Folge auch vor den weiteren beiden Achtelfinals noch heute erscheinen wird. Wir wissen aber schon, dass Deutschland weiter ist und wir wissen, dass die Schweiz weiter ist, deswegen auch der kleine Seitenhieb an Italien. Vielleicht dadurch würde ich auch sagen, die erste kleinere Überraschung zumindest, Schweiz-Italien, da würde ich sagen, war es jetzt nicht ganz klar, wer weiterkommt zumindest. Jetzt haben wir heute vier Spiele auf dem Programm, wo das, finde ich, so eine große, ja, ein bisschen schwankt, was die Favoritenrollen angeht, wie sicher ich mir bin. Frankreich-Belgien, muss man ehrlich sagen, da habe ich schon einen klaren Favoriten, wenn wir direkt beim ersten Spiel anfangen, Alex, weil Frankreich ähnlich wie England dann auch eben nicht wirklich überzeugt hat. Portugal zählt sicherlich auch noch mit rein in diese Abteilung von Mannschaften, die super gut besetzt sind, nicht immer überzeugen konnten in der Gruppenphase. Auf der anderen Seite Belgien, die sind eben so mittelbesetzt und konnten für mich halt auch überhaupt nicht überzeugen in der Gruppenphase. Und deswegen Frankreich hier trotz aller Querelen in der Gruppe für mich schon relativ deutlich vorne.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es relativ deutlich ist, einfach weil beide enttäuscht haben. Jetzt unser Kollege Christian Bernhard hatte ja eine klare Meinung in der letzten Folge, die ja immer noch aktuell ist, vor allem das Ende der Folge, kann man sich gerne mit seinen Tipps und Prognosen nochmal anhören. Da hat er gesagt, da hat er gar keine Zweifel dran, er sieht da Frankreich ganz klar vorne. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, denn sie haben ja auch nicht überzeugt. Sie sind natürlich ja solider als Frankreich in der Gruppenphase gewesen, zumindest in der Defensive, ne, wie gut sie gegen den Ball arbeiten, aber das Offensivspiel, ausbaufähig nenne ich das mal. Zwei Törchen geschossen, das eine war ein Eigentor, das andere war ein Elfmeter, also kein einziges Tor aus dem Spiel. Das ist einfach dünn, so hochkarätig, wie Frankreich besetzt sind, ist das auch einfach ungenügend wenig. Da muss also einfach eine Steigerung her. Und ja, Belgien hat natürlich auch nicht überzeugt, hat sich ja wirklich ins Achtelfinale gewürgt und gezittert durch dieses 0-0 gegen die Ukraine. Ne? Mit dem Gegentor wären sie ausgeschieden gewesen. Aber sie haben halt trotzdem diese Klasse, vor allem in Kevin De Bruyne, der, glaube ich, die meisten linienbrechenden Pässe der Europameisterschaft bisher gespielt hat. Also der ist eher noch in alter Form, nur er hat halt nicht so die Mitspieler wie bei Man City und das funktionierende System, um so zu glänzen. Aber der macht seinen Job trotzdem noch ganz passabel. Und deswegen ist es so ein bisschen das Duell der Underachiever. Und dann kann ich nicht sagen, Frankreich wird auf jeden Fall gewinnen, denn die haben auch underperformed.
Ja, haben sie auch. Ich fand Belgien aber noch schwächer, erstens. Zweitens finde ich, auch wenn du jetzt sagst, Mensch, vielleicht beides Underperformer, aber Belgien hat Kevin De Bruyne, dann können wir ja jetzt die ersten 12 bis 15 Spieler Frankreichs aufzählen, den die eigentlich in ihren Reihen haben. Also für mich ist da auch die Qualität trotzdem viel höher im französischen Kader insgesamt. Wenn wir über Kevin De Bruyne als möglichen Gamechanger reden, haben wir bei Frankreich deutlich mehr Spieler, die für mich potenzielle Gamechanger sein können. Sei es ein Griezmann, der ja auch wieder eine starke Saison gespielt hat und eigentlich in der Nationalmannschaft super viel Verantwortung übernimmt. Sei es eben Mbappé als vielleicht der größte Star, den wir im Moment in der Fußballwelt haben. Sei es ein Dembélé, der an guten Tagen auch Mannschaften alleine zerspielen kann. Ich finde, Belgien, ja, im Gegensatz zu Frankreich hat für mich nicht nur ja underperformed, sondern Belgien hat für mich noch eher gezeigt, dass da generell vielleicht die Qualität auf einem ganz hohen Niveau fehlt. Frankreich hat mich da ein bisschen mehr überzeugt. Ich finde auch im Gegensatz zu England hat Frankreich noch den klareren Spielplan gezeigt. England war für mich die Mannschaft, die einfach wirklich überfordert wirkte, wie sie überhaupt ihre Spieler auf den Platz bringen. Frankreich war dichter dran an dem, was wir mit Deschamps eben auch schon gesehen haben, während sie ins Finale von Weltmeisterschaften eingezogen sind oder sogar den Titel errungen haben. Deswegen würde ich Frankreich nach dieser Gruppenphase nicht so wahnsinnig schwächer einschätzen, als ich sie vor dem Turnier eingeschätzt habe. Natürlich vielleicht ein Sieg zu wenig, um wirklich zu überzeugen, leichtes Gemurre. Aber für mich haben sie weiterhin die Qualität, um ganz weit oder bis zum Ende auch in diesem Turnier zu kommen. Deswegen ist Belgien für mich, in meiner Einschätzung wird es wahrscheinlich nicht der Stolperstein sein, wenn wir das alles nehmen, weil ich sie selber auch dann nicht als die größte Herausforderung gesehen habe in diesem Turnier. Und dazu kommt auch, Alex, wir kriegen in dieser Konstellation halt fast Zweierquoten im Schnitt auf die Franzosen. Das ist mit Abstand die qualitativ am besten besetzte Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die in dieser Zusammensetzung den größten Titel der Welt, die Weltmeisterschaft gewinnen konnte, ein anderes Finale einziehen konnte mit diesem Trainer, mit diesen Spielern größtenteils. Die haben die Erfahrung, die haben diesen Pragmatismus da drin. Und die Zweierquoten, finde ich, sehen da schon, die sprechen mich schon sehr an. Und deswegen, ja, ohne hier weiter Spannung reinzureden, für mich relativ deutliches Ding, das dann auch noch mit sehr annehmbaren Quoten bespielbar ist.
Deutliches Ding bin ich mir nicht sicher, aber ich habe tatsächlich Frankreich dann auch auf dem Zettel, dass sie weiterkommen, weil ich glaube, dass da mehr Qualität herrscht und die Mannschaft als Gefüge, als Einheit besser funktioniert, auch wenn sie, wie gesagt, ein bisschen underperformed haben, vor allem offensiv und natürlich auch vom Tabellenplatz her. Ne? Jeder erwartete ja schon, glaube ich, dass sie hinten raus dann zumindest nach dem guten Start Tabellenführer werden. Und so haben sie underperformed, aber ich glaube, sie sind die funktionierendere Fußballmannschaft. Bei Belgien hast du ja wirklich das Gefühl gehabt, da stimmt die, ja, das auch irgendwie der Zusammenhalt so zwischen Mannschaft und Fans nicht, dass da so Krisenstimmung ist. Ne? Da gab es ja so Szenen, dass, ich glaube, De Bruyne und Co. wollten nach dem Spiel, sie haben sich ja qualifiziert gegen die Ukraine, also das soll ja doch erfüllt, auch wenn sie zittern mussten, wollten zu den Fans und wurden ausgepfiffen und auf halber Strecke gingen sie dann zurück. Dann gab es ja so eine Szene mit Tedesco, wo er so die Kamera wegschickt und sauer ist. Also irgendwie, da knirscht es einfach im Gebälke bei Belgien. Und das glaube ich, es wird nicht, vielleicht nicht unbedingt klar, es könnte spannend werden, knapp werden. Aber ich glaube, Frankreich funktioniert als Mannschaft besser und wird sich deswegen einfach durchsetzen gegen ja diese gefühlt Krisenbelgier. Aber vielleicht wird es ein richtig spannendes Spiel und beide haben ja erst zwei Tore geschossen, nicht nur Frankreich als auch Belgien. Vielleicht kommen sie jetzt richtig im Turnier an und ja, liefern sich jetzt nicht unbedingt einen Shootout, das muss ja nicht 5-4 ausgehen, aber einfach, dass wir Tore auf beiden Seiten sehen und hoffentlich Tore dann over 2,5, also dass es so ein 2-1 Frankreich gibt, vielleicht durch einen späten Konter, ein 3-1. Da würde ich drauf spekulieren, also beide Treffen und mehr als 2,5 Tore ist etwas, worauf ich auch ein bisschen Hoffnung hege, ja, weil ich einfach ein schönes Spiel sehen will und die beiden Mannschaften stehen ja eigentlich schon für offensiven, schöneren Fußball, zumindest unterhaltsam soll es ja ein bisschen werden. Ne? Darauf hoffen wir schon.
Darauf hoffen wir auf jeden Fall. Es ist auch durchaus interessant mit Bezug auf dieses Turnier, weil Frankreich ausscheiden natürlich einen ganz großen Favoriten von der Karte nehmen würde noch. Und wir haben eh einen Turnierbaum, wo jetzt diese Hälfte vermeintlich schwächer besetzt ist. Heißt, wenn Frankreich hier noch rausfallen würde, hätten wir eigentlich keinen richtigen Favoriten, der sogar bis ins Finale durchmarschieren würde. Am ehesten diese Favoritenrolle einnehmen, könnte dann die nächste Mannschaft, über die wir sprechen wollen, nämlich Portugal. Die sind natürlich auch qualitativ wahnsinnig gut besetzt mit ihrer Mannschaft, auch ja so ein bisschen holprig ins Turnier gestartet, wie viele dieser Top-Nationen. Am Ende konnten sie aber ihre Rolle erfüllen und mal kurz wieder hier Selbstlob, Alex. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber punktgleich mit der Türkei ist Portugal doch Erster geworden in der Gruppe und exakt das haben wir in unserer Langzeitfolge, habe ich das so gesagt. Also sogar die Punktgleichheit von Portugal und Türkei und Portugal dann doch vorne wegen einem besseren Torverhältnis am Ende. Habe ich so vorher gesagt. Also da habe ich mich kurz gefreut. Auf jeden Fall haben sie da ihren Soll erfüllt. Jetzt geht's gegen Slowenien. Und das ist natürlich eine Mannschaft, die noch nicht mal gewinnen konnte in diesem Turnier. 3 Punkte durch diese Regelung weitergekommen, dass die besten Gruppen Dritten weiterkommen. Da dann auch zu den Schlechteren, die weitergekommen sind, noch dazu gezählt. Es gab keinen richtig überzeugenden Auftritt. Man muss sagen, sie haben sich immer mal wieder gut in diese Partien reinkämpfen können. Aber ja, gegen England 0-0, da hat man dann auch nicht getroffen. Gegen Serbien sich dieses 1-1 irgendwie erkämpft, gegen Dänemark. Aber Alex, mir fehlt da so der richtige Aufhänger, um jetzt zu sagen, da habe ich irgendwann mal wirklich die Qualität und auch die Spielidee oder die Möglichkeiten gesehen, um eine Mannschaft wie Portugal rauszuwerfen. Deswegen hier haben wir, glaube ich, auch nochmal eine ziemlich klare Ausgangslage.
Absolut. Also sie sind eine der schlechtesten Achtelfinalisten, nicht nur, weil sie nur noch nicht gewinnen konnten, nur 3 Punkte hat. Sie waren auch wirklich der schwächste Gruppendritte, der weitergekommen ist. Einer von zweien, der eben keinen Sieg benötigte, Dänemark war der andere, der ist jetzt eben schon raus. Und ich glaube, das gleiche Schicksal blüht wirklich Slowenien. Und es wäre nicht überraschend, wenn es dann so kommt. Sie sind der klare Underdog gegen die Portugiesen und das mit gutem Grund, nicht nur, weil sie nicht gewinnen konnten. Ich habe hier ein paar Opta-Daten vor mir. Sie haben auch nur 26 Schüsse abgegeben in der Gruppenphase. Das ist der zweitschlechteste Wert aller Mannschaften. Noch weniger Schüsse aufs Tor gaben nur die Schotten ab. Und das war ja wirklich, glaube ich, da ist der Tenor klar gewesen, wahrscheinlich die schwächste Mannschaft bei der ganzen Euro. Und die zweitschwächste mit den 2 wenigsten Schüssen, die ist eben im Achtelfinale, ohne dass er einen Sieg benötigte. 7 Schüsse aufs Tor nur. Ist der drittschwächste Wert. Nur Serbien und Schottland haben weniger. Bei den XG, wenig verwunderlich, sind sie auch ganz, ganz unten drin. Die drittschwächste Mannschaft vom XG-Wert her. Also das ist offensiv einfach sehr, sehr dünn, was die Slowenier da ja bisher lieferten. Und deswegen verwundert es natürlich nicht, dass sie da der Underdog sind in diesem Rennen oder in diesem Matchup. Ja, die Portugiesen haben das letzte Spiel verloren, aber was man Mardaschwili da wieder rausgekratzt hat, ne, bei Georgien, die muss man auch einfach mal loben. Und es ging für Portugal einfach auch nichts mehr. Die konnten ja ein bisschen schonen, haben die zweite Mannschaft rangelassen. Das sind so mildernde Umstände, weswegen ich sage, wenn jetzt der erste Anzug gegen dann doch nicht so sonderlich gute Slowenien antritt, sind sie der klare Favorit? Die Quoten sprechen ja die gleiche Sprache, Julius.
Die Quoten sprechen absolut die gleiche Sprache. Die Frage, die man sich dann hier stellen muss, wenn man eben Portugal so wie wir vorne sieht, ist eher, wie bessern wir die ein bisschen auf? Weil es gibt 1,3er bis 1,4er Quoten im Dreiweg auf die Portugiesen. Und das bedeutet für mich, dass man dann hier schon mal, wenn wir uns einig sind, Mensch, da gibt es einen Favoriten, da gibt es ja auch eine Mannschaft, die durchaus in diesem Turnier gezeigt hat mit dem 3-0-Sieg gegen die Türkei, die wir gar nicht so schlecht einschätzen, glaube ich, durchaus gezeigt hat, dass sie auch treffen können, wenn sie wollen. Sie haben unfassbare Variabilität auch in der Offensive, verschiedene Spielertypen, haben wir schon in den Vorschauen für dieses Turnier, in den Gruppenvorschauen drüber geredet, was Portugal da aufbieten kann. Deswegen klar, man kann hier gucken, wie sieht das aus mit Handicap-Tipps. Da sind wir nämlich auf einmal bei 2 Zehner-Quoten im Schnitt auf die Portugiesen. Das ist dann schon sehr lukrativ. Man kann natürlich auch bei so Favoritenspielen gucken, wie ist es Slowenien? Da haben wir jetzt auch keinen ausgemacht, der wahnsinnig im Fokus steht als Goalgetter. Bis jetzt kann Portugal vielleicht gewinnen ohne Gegentor. Auch das bessert solche Quoten natürlich nochmal auf. Ne? Beide Mannschaften treffen 9 plus Sieg Portugal. Ich glaube, das sind so die Richtungen, die ich gehen würde, um dann hier auch die Quoten anspielbar zu machen. Beim Weiterkommen erwarte ich einfach keine Überraschung.
Nee, ich kann da auch keine Spannung reinreden. Ich glaube, das könnte eine recht klare oder ja zumindest vom Ausgang klare Sache sein. Muss ja jetzt kein 5-0 werden, um Gottes Willen, aber so ein 2-0 Portugal, ne, ist schon gut vorstellbar. Die Slowenen haben ja trotzdem eine gute Abwehr, auch wenn sie nur wenig nach vorne machen. Sie stehen tatsächlich ziemlich solide. Deswegen glaube ich eher nicht, dass Portugal sonderlich viele Tore schießt. Also mehr als 2 würde mich dann auch überraschen, muss ich ehrlich sein. Denn Slowenien hat nur 12 Schüsse aufs Tor zugelassen. Von 43 Schüssen überhaupt, das sind mit die meisten, weil sie einfach ja recht defensiv stehen. Aber so in letzter Instanz können sie irgendwie dann doch ja es dem Leben, dem Gegner das Leben so schwer machen, dass zumindest keine qualitativen Torchancen bei rumkamen, also nicht so viele. Und haben ja auch nur 2 Gegentore kassiert. Ne? Also die Defensive ist gut. Jan Oblak im Tor, der Atletico-Schlussmann, ist einer der besten seiner Zunft. Deswegen, es könnte ein bisschen ein Geduldsspiel werden für Portugal. Es würde mich nicht überraschen, wenn es beispielsweise zur Halbzeit noch unentschieden steht, also das 0-0 zur Halbzeit, weil Slowenien hinten dicht macht und Portugal natürlich nicht komplett riskieren will. Ist gut vorstellbar. Am Ende sollte Portugal weiterkommen und ja, vielleicht schießen sie dann, wie gesagt, die 2 Tore und gewinnen 2-0. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Oder, wie gesagt, sie gewinnen einfach 0, egal in welche Konstellation, gerade wenn Slowenien sich da aufs Verteidigen konzentrieren muss. Am Ende haben wir hier beide Portugal auf dem Zettel und kommen zur nächsten Paarung, wo ein vermeintlicher Underdog überraschen könnte, wenn es so kommt. Wir sprechen über die Niederlande, die es ins Achtelfinale geschafft hat, aber wie so viele große Nationen jetzt auch noch nicht so richtig auf dem Top-Favoritenzettel sich hochspielen konnte mit wahnsinnig berauschenden Leistungen. Und auf der anderen Seite, Alex, über Rumänien, die natürlich ja, für Begeisterung gesorgt haben, schon fast, würde ich sagen. Also es ist ein Underdog weiterhin, die zählen für mich auch noch nicht zu den Favoriten, aber jemand mit Georgien und Co., wo man sagen kann, eigentlich die positiven Überraschungen dieser Europameisterschaft. Jetzt ist immer die Frage bei diesen Konstellationen, wir reden hier immer schon über kleine Sensationen für diese Länder, dass sie überhaupt in die K.O.-Runde eingezogen sind, viel Jubel, viel Freude darüber, vielleicht dann am Ende auch wenig Zutrauen und wenig Glaube daran, dass solche Teams noch viel weiter kommen können in so einem Wettbewerb. Die Niederlande, rein vom Namen her, natürlich auch eine super schwere Aufgabe.
Absolut. Ich war mir gerade nicht sicher in deiner Anmoderation, ob du die Niederländer als Underdog betitelt hast. Es dauerte dann ein bisschen, bis du zu Rumänien übergeschwankt hast. Ach so, Rumänien ist der Underdog.
Muss immer, ich Schachtelsätze. Ich schriftlich versuche mir abzugewöhnen, aber beim Reden kann ich ja nochmal abbiegen.
Ja, auf jeden Fall gibt es sicherlich Leute da draußen, vielleicht nicht allzu viele, aber den einen oder anderen, der sagen würde, warum sollen denn die Rumänen jetzt unbedingt der große Underdog in dem Spiel sein? Sie sind ja der Gruppensieger. Und die Niederländer sind ja der Gruppendritte, der da weitergekommen ist. Ne? Also allein tabellarisch ist die Sache klar. Ja, von den Quoten her ist er auch klar, aber in die andere Richtung. 8,40er Quoten im Schnitt auf Rumänien ist eine brutal hohe Quote. Ne? Und 1,40er Quoten auf die Holländer im Dreiweg, also Sieg nach 90 Minuten, ist auch klar. Bedeutet natürlich, die Favoritenrolle ist klar Richtung Niederlande, aber der Value ist brutal auf Rumänien, auf den Gruppensieger. Wenn man da auf die doppelte Chance geht oder sogar wirklich so mutig ist, dass man sagt, hey, die Rumänen haben mich überzeugt, haben ihre Gruppe gewonnen, die Holländer haben nicht überzeugt bisher, deswegen riskiere ich mal was, setze auf den Sieg Rumäniens. 8er bis teilweise sogar 9er Quoten oder, wenn man es eben ein bisschen abmildern möchte, doppelte Chance ist dann bei hohen 2er Quoten auf Rumänien. Wenn man nur die Quoten, nur das Value anspielen will und auch, wie gesagt, ein bisschen die Leistung mit reinrechnen will, kann man hier mal ins Risiko gehen. Aber du wirst jetzt natürlich sagen, warum das nicht passieren wird, dass, wenn man so tippt, oder?
Ja, es ist für mich tatsächlich ein bisschen, also man muss erstmal, finde ich, nochmal fair, wenn wir diese Gruppenphase als Grundlage nehmen und die Tabelle ein paar Sachen einordnen. Erstens ist Rumänien Gruppenerster geworden, hatte aber exakt so viele Punkte wie der Gruppenletzte. Also ist jetzt nicht so, dass sie ihre Gruppe komplett dominiert haben, sondern die Konstellation insgesamt in dieser Gruppe war schon ziemlich verrückt und am Ende hatten alle 4 Punkte. 4 Punkte hatte auch die Niederlande. Also da hat man sich eigentlich schon mal punktetechnisch nicht wirklich abgesetzt, was Ergebnisse angeht. Und dann muss man eben auch sagen, die Niederlande natürlich in dieser ganz, ganz fiesen Gruppe auch unterwegs gewesen, ne? Haben ihren Pflichtsieg geholt, deswegen sind sie als Dritter dann weitergekommen. Aber es ging noch gegen Frankreich, es ging gegen ein Österreich, das alle Geheimfavoriten-Claims so ein bisschen bestätigt hat, auch spätestens im Spiel gegen die Niederlande. Das war ja richtig attraktiv und auch da muss man sagen, 3-2 am Ende, war es jetzt nicht so, dass die Niederlande keinen einzigen Glanzmoment hatte. Am Ende haben sie es verloren, aber sie konnten 2 Tore selber erzielen, haben da auch ordentlich mitgespielt. Deswegen da verzerrt vielleicht die reine Statistik schon ein bisschen das Bild. Das muss man fairerweise dazu sagen. Und ich muss auch bei den Niederlanden zumindest mal hervorheben, was mir da nicht positiv aufgefallen ist, ist die Leistung von Cody Gakpo bis jetzt. Ich finde, der spielt so wie bei der letzten EM oder bei der letzten WM, wo er sich ja auch in den Fokus von Liverpool und Co. gespielt hat, aber in der Nationalmannschaft übernimmt er echt eine Menge Verantwortung, hat richtig Bock, bringt richtig Drive rein und das eben auch auf einem Qualitätslevel, was bei Rumänien generell jetzt nicht so vorhanden ist. Trotzdem, und das gehört auch zur Wahrheit, Alex, wir haben ja schon vor dem Turnier Rumänien gelobt und auch gesagt, Mensch, was bei denen vor allen Dingen stark war, die ganze Quali, die sie ja auch überragend bestritten haben, ist die Defensive. Ne? Die können jedem Gegner das Leben richtig schwer machen und die Niederlande ist jetzt trotz allem nicht die Mannschaft, wo ich sage, Mensch, die erspielen sich 14, 15, 16 Großchancen pro Spiel. Da haben sie schon manchmal ihre Probleme und dass Rumänien hier relativ lange irgendwie dicht halten kann, dass wir wenig Tore sehen, dass wir vielleicht auch noch ein Unentschieden zur Halbzeit haben und dass das wirklich spannend wird und vielleicht echt auf diesen einen Moment runterbricht. Ne? Gibt es diesen Konter für Rumänien und am Ende können sie dann irgendwie die Führung verteidigen? Gibt es diesen einen magischen Moment von einem der Starspieler, die Niederlande dann doch aufbieten kann? Auch da ja die Verteidigung nicht so schlecht besetzt übrigens. Aber wenig Tore, Unentschieden zur Halbzeit, Spannung bis zum Schluss, das würde ich hier überhaupt nicht ausschließen, auch wenn die Spannweite in der Weltrangliste wahrscheinlich ein bisschen größer ist.
Ja, die qualitative Spannweite, ich glaube, die wird groß sein, dass die Niederländer natürlich die qualitativ wesentlich bessere Fußballmannschaft sind, ne? Bessere Einzelspieler und ich glaube, als Mannschaft, als Kollektiv auch besseren Fußball spielen können. Da steht außer Frage, die Rumänen kommen wirklich über die Geschlossenheit, über den Kampf, über die Leidenschaft, ne? Über die Emotionalität auch. Ich bin gespannt, wie es diesmal im Stadion sein wird. Ich war ja in zwei der drei Vorrundenspielen der Rumänen und da waren ja wirklich 70-80% des Stadions war in rumänischer Hand. Das war brutal. Da hatte Rumänien wirklich ein Heimspiel. Das war absolut bemerkenswert und da haben die Fans die Mannschaft wirklich auch nach vorne gepeitscht. Das hast du schon gemerkt, dass da ja ein besonderer Spirit dann nochmal in der Mannschaft steckt bezüglich Emotionalität, Leidenschaft, Einsatzwille, weil auch das Ambiente so wie so ein Heimspiel war. Jetzt wird, glaube ich, der ein oder andere Holländer dann doch in München vor Ort sein. Also da könnte es eher 50-50 sein. Die sind auch reisefreudig, die Niederländer. Und von daher schon mal wahrscheinlich eher kein Heimspiel diesmal für Rumänien. Und dann ist die bessere Fußballmannschaft trotzdem die Niederlande. Aber man hat gegen Österreich gesehen, das war schon arg fahrig in der letzten Defensivinstanz da, wie sie verteidigt hatten, weil du Cody Gakpo angesprochen hast, wie er seinem Mann nicht hinterhergeht am Strafraumrand, ne, abschaltet, denkt sich, ja, da wird schon nichts passieren. Also da hat nicht einer für den anderen verteidigt, so wie das bei Rumänien der Fall ist. Und wenn die Rumänen also wieder über diese Einsatzfähigkeit, über diese Leidenschaft, über diesen Kampfeswille, über diesen Einsatz kommen, können sie den definitiv besser bestückten Niederländer das Leben richtig, richtig schwer machen. Und dann glaube ich sogar, dass das in die Verlängerung gehen könnte, denn nochmal, die Niederländer haben jetzt auch nicht so überzeugt, sind besser, aber man kann ihnen beikommen, man kann sie stressen, man kann sie nerven. Ja. Vielleicht geht es in die Verlängerung, Julius, ich habe da so ein bisschen Hoffnung. Absolut. Und dann wir kann man auch über, die doppelte Chance ansprechen.
Wir reden über K.O.-Spiele und über Pokal hat eigene Gesetze und Co. und über eine Mannschaft, die wahnsinnig gut verteidigen kann, die Rumänen, da ist das alles drin, wie gesagt. Auch in meinen Tipps, auch die doppelte Chance natürlich dann hier beim vermeintlichen Top-Favoriten Niederlande, wenn wir da drauf gucken nochmal zum Abschluss, um das dann auch in Zahlen zu gießen, natürlich mehr als anspielbar, wenn wir die Rumänen mit reinnehmen. Das bedeutet nämlich, dass wir hier über 2,80er bis 2,90er Quoten reden, sogar auf eine doppelte Chance, also auch sehr lukrativ. Das sei alles mal erwähnt, genauso wie erwähnt sei, bevor wir zum letzten Achtelfinale der Euro in unseren Besprechungen kommen, dass wir euch natürlich nochmal wettbasis.com ans Herz legen wollen, als die Adresse, wo ihr rund um die EM absolut gar nichts mehr verpasst. Es gibt weiterhin beidfüßig das Wettbasis-Videoformat, wo ihr jeden Tag reingucken könnt. Das gibt es auf YouTube, aber auch direkt auf der Website eben wettbasis.com. Es gibt die Vorschauen in Schriftform. Es gibt die EM-Tipps des Tages. Es gibt einfach alles, was das Herz begehrt und deswegen sei euch hier wettbasis.com nochmal ans Herz gelegt. Deep Dive Österreich sehe ich gerade auch noch auf der Startseite. Also wirklich das auch in Videoform. Ihr bekommt da wirklich die volle Packung und wir schließen unsere volle Packung ab, indem wir über Österreich, Deep Dive Österreich auch hier machen. Wir sprechen nämlich über Österreich gegen die Türkei. Ein Spiel, das für mich durchaus Unterhaltung verspricht, muss ich sagen. Das ist eine Partie, wo ich mich richtig drauf freue, weil ich erwarte, dass wir da ordentlich Feuer auf dem Platz sehen werden. Allerdings muss ich sagen, ich habe die Türkei ja so ein bisschen weiter gehofft in diesem Turnier und auch gesagt, Mensch, ich finde die eigentlich ganz spannend. Ich glaube, Österreich ist mit der undankbarste Gegner, den sie hätten bekommen können.
Und du hast es gesagt, Österreich all the way bei dir bis ins Halbfinale in der Vorschau. Und ganz ehrlich, jetzt wo sie auf der anderen Baumseite sind, auf der rechten, weil sie eben ihre Gruppe gewinnen konnten, völlig überraschend, gehe ich mit ihr mit. Ich hau jetzt schon den Take raus, Österreich wird die Türkei schlagen und wird auch das nächste Spiel oder hat gute Chancen, das nächste Spiel zu gewinnen und hat deswegen gute Chancen, diesen Underdog-Geheimtipp-Status so aufrechtzuerhalten, dass man wirklich bis ins Halbfinale vorstoßen kann. Würde mich nicht überraschen. Von daher hast du da in unserer großen Vorschau, wo wir unseren Baum so ein bisschen durchgetippt haben, da finde ich ein gutes Näschen bewiesen. Und deswegen mache ich es hier gar nicht so spannend. Es würde mich überraschen, wenn die Türkei hier dagegen halten kann. Für mich ist Österreich hier der Favorit. Für mich wird Österreich in die nächste Runde einziehen. Und wenn ich mir dann die Quoten ansehe, mit Zweierquoten teilweise, also niedrige Zweierquoten, im Schnitt 2-0 auf Österreich, finde ich das auch super lukrativ, das direkt im Dreiweg ohne großes Gesuche anzuspielen.
Ja, man muss es sagen, das macht die Besprechung aus unserer Tippperspektive ein bisschen langweilig, aber ich bin auch bei Österreich als Favorit hier und dann stimmen die Quoten auch noch, dann muss man eben weniger suchen und weniger darum reden. Ich glaube vor allen Dingen auch, wie gesagt, die Türkei, erstens ganz wichtiger Faktor, Çalhanoğlu ist gelb gesperrt, nachdem...
Oh ja. Ja.
Und sicherlich nicht der Einzige, denn die Türkei hat 14 gelbe Karten gekriegt oder so im letzten, oder 11. Also eigentlich die ganze Mannschaft, natürlich war da dann auch irgendwie mit Staff dabei. Aber Çalhanoğlu fällt gelb gesperrt aus und der spielt auf einem Level und bringt eine internationale Erfahrung mit, die diese Mannschaft so noch nicht hat sonst. Ne? Also das ist wirklich absoluter Schlüsselspieler, der da fehlen wird, auch in der Organisation. Sonst vielleicht auch bei einer Mannschaft, die durchaus mal emotional agiert, dass da dieser Leader nicht mit auf dem Feld sein kann. Das tut richtig weh. Und dann kommt dazu eben, ich habe es gesagt, ich glaube, Österreich mit das undankbarste Matchup für eine Mannschaft wie die Türkei, weil die Türkei eben dann doch durch eine gewisse Wildheit, durch eine gewisse Spielfreude auch besticht. Und das ist ja genau das, wo Rangnick-Mannschaften und Österreich auch einfach Bock haben, das zu bestrafen. Die werden ihre Möglichkeiten für Umschaltsituationen bekommen, die werden ungeordnete Türken bekommen manchmal in diesen Spielen, weil die Türkei eben nicht diese tief verteidigende rumänische Mannschaft zum Beispiel sind, sondern sie wollen mitspielen, sie wollen selber Fußball spielen, sie haben Spieler, die vielleicht eher in der Vorwärtsbewegung ihre Stärken haben, wie auch Kadioglu auf der Außenverteidigerposition, die man dann eben in Umschaltsituationen genauso überraschen kann, wie es Österreich gefällt, wie es einem Ralf Rangnick gefällt. Wir haben gesehen, diese Mannschaft spielt Rangnick-Fußball, es ist eine taktisch sehr disziplinierte Mannschaft und das sind die Türken nicht. Und deswegen ist es für mich auch ein richtig fieses Matchup. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es deshalb hier in eine Handicap-Richtung geht. 2-0, zwei Tore für die Österreicher, 3-1. Ich glaube, das könnte richtig wild und spannend werden, aber wild liegt Rangnick-Mannschaften. Und deswegen glaube ich, hoffentlich keine Prügeleien am Ende, aber es wird hitzig, es wird wild, es wird Tore geben. Zweierquoten im Dreiweg reichen dann am Ende total aus, um das zu spielen. Wer ein bisschen riskieren will, für mich der Handicap-Tipp zumindest leicht am Horizont zu sehen und da gibt es dann natürlich noch lukrativere Quoten.
Ja, bin ich bei dir. Finde ich auch beides sehr, sehr interessant, dass man sagt, hier die Zweierquote spielt man direkt an, weil das, also ich glaube auch wirklich an den Sieg im Dreiweg, anders als bei Niederlande, Rumänien, da habe ich die Niederlande als Favoriten leicht auf dem Zettel, kann mir vorstellen, dass es aber ein bisschen länger dauert, ne? Sie den Umweg, Verlängerung, Elfmeterschießen vielleicht nehmen müssen, aber hier bei Österreich glaube ich wirklich an den Sieg nach 90 Minuten und dann können sie natürlich auch 2-0, 3-1 gewinnen und dann ist der Handicap-Sieg einfach eine super lukrative Sache mit sehr, sehr spannendem Value, dass man, finde ich, wirklich mal riskieren kann ein bisschen. Weiß gar nicht, ob das Risiko so groß ist, denn sie sind für mich der Favorit und sie sollten sich da durchsetzen. Und ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass die Türkei mit dem Gegenpressing, mit dem forschen Pressing der Rangnick-Elf da richtig Probleme haben wird. Ja, sie sind natürlich weitergekommen. Das soll, glaube ich, schon ein bisschen erfüllt. Wir hatten sie ja auch auf dem Zettel, dass sie in der Gruppe hinter Portugal Zweiter werden. Aber man muss ja immer auch ein bisschen aufs Wie gucken. Und da sehen wir ein 0-3 gegen Portugal, wo ja, sie horrende, desaströse Abwehrfehler begangen haben, wo sie wirklich nicht auf Augenhöhe, nicht seriös verteidigen konnten, 2-3 Mal. Das war wirklich viel zu wenig. Und dann guckt man zwar auf ein Jahr, spätes 2:1 gegen die Tschechen, aber Tor fiel in der 94. Minute und sie waren aber 70 Minuten in Überzahl und haben in Überzahl den Ausgleich kassiert und waren kurz davor, eliminiert zu werden, trotz 70-minütiger Überzahl. Da war nichts von Dominanz und von klarer, ne, Überlegenheit zu sehen, sondern es war ein offenes Spiel mit einem Mann mehr gegen Tschechien. Und das sind dann einfach Dinge, bei denen ich sage, ich glaube, Österreich wird das besser organisierte Team sein, wird das besser funktionierende Team sein. Und ohne Calhanoglu, dein Leader, dein Captain fehlt auch. Tut es mir für die Türkei am Ende leid. Ich hoffe, dass es ein spannendes Spiel wird, aber es wird mich nicht überraschen, wenn die Österreicher wirklich mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Denn, sei erinnert, es gab es vor wenigen Wochen, gab es dieses Spiel als Testspiel, da gewann Österreich mit sage und schreibe 6:1.
Ja. Reicht auch für ein Handicap-Tipp, das Ergebnis. Also,
so sieht's aus.
Ja. Damit haben wir alle Achtelfinals, die noch ausstanden, besprochen. Und ich kann damit schließen, Alex, dir was zu erzählen, was dich richtig ärgern wird nochmal, was damit zu tun hat mit dem, was wir gesagt haben. Sollte dein leichter Favorit Niederlande weiterkommen und Österreich, wie wir es besprochen haben, auch, werden die Mannschaften direkt wieder aufeinandertreffen. Mhm. Nur, ja. Ja, 2 Spiele, nachdem sie in der Gruppenphase aufeinander getroffen sind, war ja auch noch das letzte Gruppenspiel. Also eigentlich nur 1 Spielpause und dann die Wiederholung. Das ist ja was, ich erinnere mich an Champions League-Diskussion hier, was dir auch immer gar nicht gefällt, wenn man so schnell
nee, wieder auf Gruppengegner
trifft. Ja, ist hier leider der Fall und aus unserer Sicht könnte es durchaus so kommen. Ne?
Ja, absolut. Ja, also wenn wir das nochmal durchgehen, um es zusammenzufassen jetzt hier, wir haben beide Frankreich auf dem Zettel, dass sie weiterkommen, die Portugiesen auch. Bei mir setzen sich die Niederländer erst nach Verlängerung durch. Ich glaube, es geht länger gegen die Rumänen, aber am Ende, vielleicht kommt wieder Weghorst rein, ne, und macht Weghorst-Dinge und ist da der entscheidende Mann und schießt die Holländer dann weiter und die Österreicher kommen bei mir auch weiter und dann hätten wir wirklich wieder Niederlande, Österreich. Das war vielleicht sogar das Spiel der EM bisher, ja, ne, vom Unterhaltungsfaktor, ja, her, dieses 3:2. Dann gibt es ein Rematch, vielleicht lernen die Niederländer daraus, mal sehen. Auf jeden Fall sind die Chancen nicht gering, dass Österreich, wie von dir schon vor Wochen prognostiziert, wirklich ins Halbfinale einziehen könnte, nur auf einem anderen Baum. Ich erinnere mich dort, ja, dass die auf der Deutschlandseite, weil sie bei dir, glaube ich, Zweiter wurden in der Gruppe. Jetzt wurden sie Erster, sind nach rechts. Ne? Aber genau. Halbfinale ist möglich.
Absolut. Und würde mich natürlich freuen und mir vielleicht nochmal 4 Punkte bei Kicktipp sichern, die andere Kollegen da nicht unbedingt haben. Nun gut, wir haben es im Kasten und gucken natürlich nochmal kurz voraus und können euch sagen, nach den Achtelfinals folgen logischerweise die Viertelfinals und die werdet ihr nächste Woche von uns besprochen bekommen. Höchstwahrscheinlich am Donnerstag werden wir über die Viertelfinals der EM reden und vorher schon einen Tag werden wir über die Copa nochmal sprechen, denn da ist dann auch alles an Gruppenphase vorbei und wir können auch in die K.O.-Phase gehen und wir haben ja gesagt, wir versuchen das Turnier zumindest immer so ein bisschen zu begleiten, hier nicht ganz so eurozentrisch zu sagen, das ist das Einzige, was in der Fußballwelt passiert, weil Copa natürlich auch richtig unterhaltsam sein kann, gerade in K.O.-Spielen richtig Feuer drin sein kann. Das heißt, das werdet ihr beide schon, beide Wettbewerbe zeitnah von uns weiter begleitet bekommen. Und ich kann hoffentlich nächstes Mal wieder anmoderieren, dann auch endlich. So, bis dahin. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß weiter mit der Euro, mit der Copa und wir hören uns. Ciao.